Tag zusammen und herzlich willkommen zu Kongstar Versprochen. Hier gibt's ab jetzt Interviews mit Musikern, mit Sportlern, Unternehmern und anderen Persönlichkeiten. Eben mit Menschen, die den mobilen Lifestyle leben und ihn prägen. Definitiv immer mit dabei bin ich, Bianca Hauder, Moderatorin und Podcasterin, und das Thema Fairness. Meine Gäste, die verraten, was Fairness für sie bedeutet, warum Fairness sie weiterbringt und an wen sie ihren ganz persönlichen Fairness Award verleihen würden. Also ich freue mich, wenn ihr reinhört, wenn ihr den Podcast abonniert und ihn euren Freunden weiterempfehlt. Hallo zusammen an alle, die auch heute wieder hier mit am Start sind. Das hier ist die 5. Folge von Versprochen. Bianca Hauder bin ich und wie immer auch heute mit natürlich 2 ganz grandiosen Gästen. 2 halt wieder am Start, die sich ergänzen können. Und wie auch in den letzten Folgen treffen wir uns alle virtuell. Wir sind einmal in Viersen bei Dennis Winkens und wir sind bei Saskia Möss in Langenfeld. Hallo euch beiden.
Hallo.
Hi.
Man muss erstmal ein bisschen was zu euch sagen. Dennis Winkens ist Gamer from the Heart, super aktiv auf Twitch und YouTube und Online-Redakteur bei Homebrace. Das ist eine Firma, die unter anderem Augensteuerung für Rollstuhlfahrer vertreibt und auch Controller wie den Dennis eben selber benutzt. Und da sind wir auch schon beim Thema. Dennis ist nämlich querschnittsgelähmt, setzt sich für eine bessere Inklusion von Menschen mit Behinderung ein und ist ganz frisch Schirmherr des Projekts Gaming ohne Grenzen. Erstmal Glückwunsch.
Oh, danke.
Was zockst du gerade so?
Gerade aktuell, also schon länger, aber aktuell immer noch Rocket League.
Mhm, habe ich mir gedacht.
Und so ein bisschen bin ich noch gefangen in Assassin's Creed Odyssey.
Ah ja, okay. Man muss dazu sagen, das alles machst du mit dem Kopf und technischen Hilfsmitteln. Wir sprechen später noch drüber. Aber ich habe ja gesagt, wir treffen uns heute zu dritt. Saskia Möss ist auch dabei. Saskia arbeitet unter anderem bei der Fachstelle für Jugendmedienkultur NRW und ist Projektleiterin von Gaming ohne Grenzen eben. Da kommt's zusammen und studiert gerade auch noch einen 2-Fach-Master im Fach Allgemeine Erziehungswissenschaft und Intermedia. Wie ist denn deine persönliche Beziehung jetzt zum Thema Gaming? Bist du auch Zockerin?
Ich bin auch Zockerin, leidenschaftlich und auch schon seit meiner frühesten Kindheit. Und momentan spiele ich total gerne online mit meinen Freunden, Freundinnen zusammen.
Im Was Moment zockst du da?
Total viel Among Us, was ja so ein bisschen ist wie Werwolfen, also wo einer der Killer ist und man muss herausfinden, wer es ist und sich gegenseitig so ein bisschen anlügen. Ist ganz spaßig. Und ich spiele tatsächlich auch viel Warzone.
Womit hast denn du angefangen? Weil wenn du sagst, du machst das seit der frühen Kindheit. Ich habe noch Diskette gehabt, hier Winter Games und so und Prince of Persia.
Nee, meine Eltern haben mir ziemlich früh ermöglicht, dass ich Zugang zum Computer hatte. Und dann habe ich erstmal so Lernspiele bekommen, die ich damals aber total toll fand. Also war auch richtig begeistert. Und irgendwann, je älter man wurde, desto mehr ging das dann so in diesen Freizeitspaß über. Und dann habe ich viel Sims gespielt und wie hieß das noch? Rollercoaster Tycoon. Und auch jede Menge Pferdespiele.
Pferdespiele, okay, sehr gut.
Ja.
Wir haben es ja gerade schon mal so ein bisschen angerissen, warum wir drei uns hier heute digital treffen. Wir wollen über Inklusion in der Gaming-Branche sprechen, wie es da gerade aussieht, was noch getan werden muss, wie ihr das aktuell wahrnehmt. Gaming ist ein super wichtiges Thema. Über 2,5 Milliarden GamerInnen gibt es weltweit. Kongstar engagiert sich da seit einiger Zeit super stark, vor allem auch beim Projekt eben Gaming ohne Grenzen, zusammen mit der Aktion Mensch. Erklär du doch mal, Saskia, was genau die Idee des Projekts ist und was du da tust.
Also Gaming ohne Grenzen ist jetzt mit eins der neuesten Projekte von der Fachstelle für Jugendmedienkultur. Und das richtet sich an Jugendliche mit und ohne Behinderung im Alter zwischen 12 und 27 Jahren. Und wir möchten halt mit den Jugendlichen zusammen herausfinden, welche digitalen Spiele mit verschiedenen Einschränkungen spielbar sind. Mhm. Und uns ist es halt einfach total wichtig, dass jede und jeder mitspielen kann. Also wir treffen uns wöchentlich mit 5 verschiedenen Spieletestergruppen im Großraum Köln. Wir haben auch eine Gruppe in Bergisch Gladbach. Und die Gruppen sind auch offen für jede Person, die mitmachen möchte. Es kann jederzeit alle dorthin kommen. Und wir spielen einfach zusammen Spiele und gucken uns die ein bisschen an. Und die Ergebnisse halten wir dann auf einer barrierefreien Webseite fest.
Warum glaubst du denn, hat das Thema Gaming vor allem so ein fettes Potenzial eben bei der Inklusion?
ich finde einfach so, Gaming verbindet. Das habe ich auch selber schon gemerkt. Also Gaming bringt einfach Leute zusammen, man hat zusammen Spaß. Und ja, ich finde es einfach schön auch zu sehen, wie die Jugendlichen zusammenkommen, zusammen Spaß haben und sich auch gegenseitig anfangen zu helfen. Also wenn ein Jugendlicher oder eine Jugendliche nicht so mit irgendwas zurechtkommt oder so, dass jetzt ohne irgendwie, dass wir das anleiten oder so, sie helfen sich einfach gegenseitig und das ist total schön zu sehen.
Dennis, wir haben ja gerade schon ganz kurz gehört, du bist nach einem Mountainbike-Unfall querschnittsgelähmt. Wie ist die Bedeutung von Gaming für dich? Also welche Größe hat das bei dir?
Also mittlerweile auf jeden Fall ganz schön stark. Also ich habe zwar auch klein angefangen, mit dem ersten Gameboy, Commodore 64, alle Nintendo-Plattformen durch.
Okay.
Also das habe ich schon von vornherein alles mitgenommen.
Warst du ein Tetris-Master?
Gehört auch dazu. Aber im Grunde alles das, was so da war, was, was so Rang und Namen hatte, wurde dann mit durchgespielt. Wobei ich dann nachher später ein bisschen mehr in den normalen Sportbereich mit bin. Aber Zocken war trotzdem immer wieder mal Thema, vor allen Dingen bei irgendwelchen oder useligen Tagen, wo man denkt so, nee, jetzt will ich nicht raus und dann wird dann halt Konsole angeschmissen und schön durchgezockt. Ja, und dann jetzt nach dem Unfall war das Problem, dass halt einfach kein Controller gab, der mir irgendwie das Zocken ermöglichte. Und das war so, das einzige Hilfsmittel war eine Computermaus, die man halt nutzen konnte, um den Cursor zu bewegen und man hatte Links- und Rechtsklick. Da ist natürlich so ein bisschen eingeschränkt, was so geht. Weil da gibt es extrem geile Point-and-Click-Adventures.
Ja, schwierig.
Aber einfach dann schon, ja, das war es mehr oder weniger. Oder vielleicht noch eine Runde Moorhuhn.
Das ging ich erinnere mich. Was war denn das Game?
Das habe ich auch gespielt.
Moorhuhn. Ja, das hat, glaube ich, jeder gespielt, oder? Also jedenfalls hatte das so ein Suchtpotenzial und irgendwann dachte man, nein, das kann ich nicht weiterspielen, es reicht jetzt.
Und dann kam Moorhuhn Kart.
Stimmt. Ja.
Dann war Moorhuhn vorbei, kam Moorhuhn Kart.
Welches Game war denn das, was du nach deinem Unfall als erstes wieder spielen konntest? Auch wenn du gesagt hast, ne, Maus und so, das war alles noch schwierig.
Das erste, an was ich mich wirklich richtig erinnere, wo ich sagen würde, ja, das war ein vernünftiges Game und dass ich dann halt wieder ans Zocken so ein bisschen gekommen bin, das war, glaube ich, Aetna bricht aus von Daedalic.
Okay.
Kann ich nur empfehlen. Also, unbezahlte Werbung, aber kann ich nur empfehlen. Sehr, sehr schöne Spiele, vor allen Dingen auch storytechnisch und von der Atmosphäre und halt, vor allen Dingen die Steuerung ist so simpel. Da kriegt man auf jeden Fall für jeden noch was hin.
Du hast ja eben das auch schon mal ganz kurz angerissen und ich habe es bei dir auf der Aktion Mensch-Seite gelesen. Du sagst, dass die Technik ist das Tor zur Welt. In dem Fall stimmt es ja total, wenn du sagst, es gab Probleme und es gibt immer noch Probleme. Wie zockst du eigentlich, um jetzt erstmal so ein Bild zu haben? Wie geht das eigentlich wirklich physisch, zocken ohne Hände?
Also im Grunde genommen kann man sich vorstellen wie eine Art Joystick, als Controller-Ersatz in dem Sinne. Und an diesem Joystick, der vor einem ist, also ein Mund-Controller kann man sagen, Mund-Joystick, der dann über Mund, Kiefer, Lippen, wie auch immer, gesteuert wird, bewegt wird und da sind halt drei Löcher vorne am Mundstück mit dran, die halt über Pneumatiksensoren oder auch sogenannte Saugglassteuerungen halt reagieren. Pro Loch hat man oder Kombination hat man 4 Eingabemöglichkeiten. Dann kann man sich das Ganze ein bisschen hochrechnen, da ist also viel Potenzial da, aber man muss halt sich für jedes Spiel im Grunde genommen den Controller neu mappen, also dieses typische Button-Mapping, was die Spiele und Controller ja teilweise hergeben, muss man halt da dann auch wirklich für jedes Spiel mitmachen, da ja jedes Spiel eine andere Steuerung hat und braucht.
Okay, also ist das quasi Flöte in sehr kompliziert?
Ja.
Ein bisschen Flöte, so Didgeridoo und man muss eine Feinfühligkeit haben, ne? Mundharmonika vielleicht, man muss das schon lernen, ne? Das geht ja nicht von heute auf morgen.
Also guter Kumpel und Teamkamerad, der sagt immer gerne, man kann sich vorstellen, wie, ja, also wenn man nur eine Hand am Controller hat und dann am besten ist auf dem Joystick für den Daumen sind auch noch Buttons belegt, die man dann mit der Bewegung auch noch drücken muss und damit halt dann halt alles zocken, was halt so gibt. Es ist halt nicht so einfach am Anfang.
Ja, das wollte ich gerade fragen. Dreht man da am Anfang nicht ein bisschen durch und denkt, oh nee, ey, wie soll ich das hinkriegen?
Also sagen wir mal so, ich habe bei mir, würde ich sagen, ein bisschen mehr Glück gehabt, von der Einstellung her wieder ranzugehen an das Zocken oder an kompliziertere Spiele dran zu gehen. Mit, ich habe jetzt zum Beispiel hier Warzone, ist ja schon ein Spiel, wo man die ein oder andere Tasse schnell braucht.
Ja.
Also da kommt ja einiges zusammen. Da ich aber am Anfang gar kein Shooter-Spieler war, habe wirklich erst später dann damit angefangen mit dem Quad-Stick auch. Von da an hatte ich sowieso immer eher dann Rennspiele oder ein bisschen was, was in Richtung Puzzle ging und sowas. Also ein bisschen gediegen, gemütlicher, langsamer. Und dann konnte ich mich natürlich viel leichter darauf einstellen und mich daran gewöhnen, wie das Ganze funktioniert. Und bin dann erst oder habe mich dann gesteigert, dass es komplizierter wird. Wenn jetzt Leute dann schon mal fragen, Emma, du kennst dich doch aus, kannst du mir da irgendwie helfen? Und oder hast du mal ein Profil jetzt zum Beispiel für Warzone oder Rocket League oder wie auch immer? Dann kann ich ihn immer gerne schicken. Aber wenn die von null anfangen und dann direkt in den Ultra-Kampfjet einsteigen wollen an Controllern, der halt, ja, wenn man keine Einweisung bekommen hat, kommt man am Anfang auch nicht hinterher. Es ist Gewöhnung, aber wenn man den Dreh einmal raus hat, dann ist da schon verdammt viel möglich.
Jetzt ist ja der Quadstick das Hauptinstrument, was du benutzt. Gibt es da noch andere Sachen, die man ja als Hilfsmittel nehmen kann?
Ich habe im Grunde genommen eine ganze Palette eigentlich hier, die ich insgesamt nutzen kann. Ich habe noch.
Was steht vor eine, dir?
Also davon sind jetzt gar nicht so viele hier, weil ich bin jetzt gerade im Büro bei mir und nicht am Gaming-Setup, sage ich mal. Aber in meinem Gaming-Room, sage ich mal, im Gaming-Setup, habe ich noch eine 2BI-Augensteuerungsleiste mit dran am Monitor. Ich habe noch den Lagesensor Beacon. Da kann man auch noch ein bisschen mitarbeiten. Dann habe ich auch den Xbox Adaptive Controller, den ich dann auch gerne an die Xbox benutze.
Dann erklär mal kurz für Leute, die zuhören und gar nicht wissen, was das ist. Jetzt zum Beispiel so ein Augencontroller. Wie funktioniert das? Indem ich einfach hoch, runter, quer gucke und damit einfach ganz sensibel kleinste Bewegungen steuere?
Also wenn man einmal quasi die Augen mit dem Monitor kalibriert hat, damit halt die Steuerung genau erkennt, okay, da und da guckt derjenige jetzt wirklich hin, dann ist es in dem Fall so, bei dieser Augensteuerungsleiste, dass das von Spiel zu Spiel unabhängig oder individuell ist. Je nachdem, wie es halt reinprogrammiert wurde. Bei Assassin's Creed zum Beispiel hat man halt die Möglichkeit, obwohl man ganz normal geradeaus zum Beispiel einen Weg entlang geht, reitet, wie auch immer, kann man dann rein per Augenbewegung auch ein bisschen sich nach links und rechts weiter umschauen, ohne per Controller die Kamera extra bewegen zu müssen. Was bei mir ja, obwohl ich nur quasi einen Joystick zur Verfügung habe, hilft das natürlich auch ein bisschen mehr, um den Überblick zu behalten.
Ja, total.
Oder halt, wenn man dann Ausschau hält mit dem Adler, dass man verschiedene Punkte lokalisieren kann, das kann man dann auch über die Augensteuerung und damit einfach übers dahin gucken, was man halt sehen will. Und dann wird es markiert. Also es ist schon ganz pfiffig. Und wirklich halt das machen, wo man hinguckt, und das passiert dann halt.
Ganz Frage easy. An euch beide, was sind denn tatsächlich wirklich die größten Herausforderungen für Spieler mit Handicap? Jetzt gibt es ja auch verschiedene Handicaps eben.
Also bei uns jetzt, bei den Tests bisher mit den Jugendlichen, was unsere Erfahrungen so gezeigt haben, ist vor allem, dass es auch schon bei den Einstellungen meistens anfängt, dass die relativ schwierig zugänglich sind, vor allem auch mit SpielerInnen mit kognitiven Einschränkungen. Dann natürlich die Bedienung der Controller, aber da ist Dennis auf jeden Fall der Experte hier. da hatten wir auch noch nicht so die Möglichkeit, das zu testen, weil die Pandemie uns da noch ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht hat beim Projektstart. Das heißt, mit assistiven Technologien habe ich jetzt noch nicht so die Erfahrung machen können, leider. Aber das steht jetzt ganz oben auf der Agenda.
Kann man denn wirklich jedes Game zocken mit den Hilfsmitteln, die es gibt?
Oh, das ist immer die Frage. auf was für einem Level teilweise auch.
Nehmen wir mal dein Level. Also kannst du alle Games, die du spielen möchtest, wirklich spielen?
Vom Prinzip her schon.
Okay, das ist ja cool.
Die Frage, wie oft ich zwischendurch sterbe oder so. Also das kann schon mal was länger dauern, dann bis ich da durch bin. Aber vom Prinzip her würde es gehen, ja.
Dann nehmen wir mal einfach das Positive. In welchem Spiel macht dir keiner was vor, Dennis?
Oh, wo mir keiner was vormacht?
Ja.
Oh. Gute Frage. oder sagen wir mal so, da wo sich ein paar Leute nicht trauen und auch keinen Nerv dazu haben, gegen mich anzutreten, wäre zum Beispiel Trials.
Mhm. Warum? So Trials, warum funktioniert das so gut?
In dem Fall tatsächlich, weil es kann. Das klingt jetzt gerade total doof.
Nein,
aber,
das ist gut.
aber ja, also man hat natürlich da, man fährt, das sind Balance-Sachen, man muss zwar sehr viel mit dem Joystick arbeiten, also wenn ich da eine Stunde auf zwei gefahren bin, merke ich das schon am Nacken.
Mhm.
Und meine Physiotherapeutin, die merkt es dann auch am nächsten Tag. Je nachdem, was und wie viel ich gezockt habe, dann greift nur einmal in den Nacken und ach so, alles klar, du warst beschäftigt, ich verstehe. Mhm. Ja, aber da, also das macht halt mit Spaß und dann fuchst man sich da rein.
Mhm.
Und dann im Idealfall läuft es dann.
Ich habe mich ja durch deine Social Media Kanäle durchgeswitcht und auf deiner Website Wheelie World, so heißt du auch auf Twitch und Co., schreibst du: Achtung, diese Seite könnte Spuren von Ironie und Sarkasmus enthalten. Und da beschreibst du auch manchmal sehr selbstironisch deinen Alltag. Mir gefällt das sehr gut, aber nicht jeder kann ja mit so Dingen entspannt umgehen, auch wenn man sehr sarkastisch ist. Was kriegst du da von der Community so wieder gespiegelt?
In der Regel eigentlich recht positives Feedback.
Mhm.
Also die finden das ganz gut auch, wenn man über sich selbst mit lachen kann oder die Situation. Manche sind zwar am Anfang auch dann so, also wir hatten wirklich schon Situationen, dann kam jemand während des Streams in den Chat und war auch ganz neu und wollte dann auch, oder hat irgendwas gefragt, ich komme nicht mehr drauf was. Dann eine relativ harmlose Standardfrage, die meisten so am Anfang kommen und wir hatten dann gerade irgendwie ein Thema und dann ist mir auch ein Spruch rausgerutscht, wo ich selber gedacht habe, verdammt, da ist jemand Neues, der hat noch von nichts eine Ahnung, den schocke ich jetzt gerade wahrscheinlich total.
Mhm.
Weil, hast du schon selbst gesagt, der eine so, der andere so. Aber zum Glück konnte man das dann schnell klären und dann gesagt, nee, hier ist alles ganz locker und wird nicht so ernst gesehen, hier kann man auch mal einen Spruch auf zwei drücken oder so, das ist gar kein Thema. Und dann sind die Leute auch relativ entspannt damit.
Mhm.
Und finden das auch echt cool, dass man da jetzt nicht total verkrampft und nee, total Tabuthema, nie drüber sprechen, sondern ganz.
Das
ganz
ist ja auch immer so ein Rantasten. Trotzdem, denke ich mal, gab es ja auch mal nicht so schöne Reaktionen. Wie gehst du dann damit um?
Also wenn welche reinkommen und bringen nur dumme Sprüche. Wenn die gar nichts einsehen wollen, ob uns hören, dann kriegen die einfach einen Bann und dann haben die uns 5 Sekunden unseres Lebens gekostet, das reicht.
Mm.
Oder wenn sie ganz witzig sind, das ist jetzt, erst vor ein paar Wochen hat das so ein bisschen gestartet. Das war aber eher so ein Ding unserer Community, die das selber ins Leben gerufen haben. Die versuchen die Leute dann zu halten und zu sammeln wie eine Art Pokémon. Nach dem Motto, oh, der Troll, der gehört mir. Und dann versuchen sie so gegeneinander sich so einzusetzen und so. Also da macht die Community sich so ein bisschen dann einen Spaß draus, wenn die versuchen, mit uns irgendeinen Spaß zu treiben. Also es ist mal so, je nachdem, wer wie auch reinkommt und was da für Sprüche fallen oder so. Das ist, aber prinzipiell juckt mich das nicht groß.
Und wie ich bei dir gesehen habe, deine Community scheint auch ziemlich cool zu sein. Von daher ist das
ja,
doch, ne?
Fall.
Man macht sich das auch irgendwie ein bisschen selber.
Ja, Saskia, nee, also Community lasse ich nichts drauf kommen.
Saskia, sag mal, wo sind wir denn gerade in Sachen Barrierefreiheit beim Zocken? Wie ist denn der Stand, um mal so einen Ausgang zu haben, um zu gucken, was getan werden muss?
Ich kann jetzt noch nicht so einen kompletten, riesengroßen Überblick nennen, weil wir da einfach noch nicht die Möglichkeiten hatten, reinzugucken. Aber so meine persönliche Einschätzung ist, dass schon das Bewusstsein immer mehr dazu kommt, dass es einige Spiele auch schon relativ gut machen. The Last of Us 2 hat ja jetzt zum Beispiel einige Schlagzeilen in dem Bereich gebracht, dass sie da schon sehr viel richtig machen. Aber es ist finde ich immer noch zu wenig, beziehungsweise manche Spiele, finde ich, die versuchen es richtig zu machen, aber ich nenne jetzt mal als Beispiel die Untertitel für Menschen, die eine Höreinschränkung haben. Da gibt es Spiele, die haben Untertitel, aber die sollen irgendwie möglichst stylisch sein und in das Spiel reinpassen und sind dann total verschnörkelt, total überladen mit Text und am besten noch irgendwie passend zum Hintergrund, sodass man es auch noch schlecht lesen kann. Das bringt natürlich dann in dem Moment jemanden mit einer Höreinschränkung nichts, der auf die Untertitel einfach angewiesen ist. Also es kommt auch immer noch so ein bisschen drauf an, wie das Ganze umgesetzt ist, die einzelnen Game-Design-Elemente.
Nach welchen Kriterien werden denn Spiele von euch bewertet? Wie läuft das ab?
Also wir haben das Ganze so ein bisschen für uns in vier Kategorien unterteilt, wo wir uns das angucken. Das ist zum einen der Bereich Sehen. Also, dass wir uns anschauen, ob man das Spiel auch gut spielen kann, wenn man nicht so gut sieht, ob man irgendwelche Farben unterscheiden muss. Also, wie sieht das Ganze aus, wenn ich eine Farbeinschränkung habe oder farbenblind bin? Hier nutzen wir zum Beispiel auch Simulationsbrillen. Also, wir haben so Brillen, die Sicht einschränken in unterschiedlichen Varianten, um einfach auch den Jugendlichen so ein bisschen zu zeigen, ja, wie sieht das Ganze dann aus, um sie so ein bisschen zu sensibilisieren. Dann haben wir den Bereich Verstehen, also einfach, ob man schwierige Rätsel lösen muss, ob das Spiel besonders gruselig ist, ob man erschreckt wird. Dann auch, was ich eben schon meinte, wie kompliziert sind die Einstellungsmöglichkeiten? Habe ich irgendwie schon zu Beginn die Möglichkeit, das Ganze irgendwie einzustellen oder muss ich mich da erst durch 5 Menüpunkte klicken und habe dann irgendwie noch die eine schwierige Möglichkeit, das zu finden, was ich finden möchte. Dann den Bereich Hören, also ob das Spiel auch funktioniert ohne Ton, ob es, wie ich eben schon sagte, Untertitel gibt und wie gut sind die? Sind die gut lesbar? Halten die sich an die Vorgaben für Untertitel? Und genau, der vierte, der große Punkt ist das Steuern. Da schauen wir momentan hauptsächlich noch, was für Einstellungsmöglichkeiten gibt es im Spiel selber. Also habe ich die Möglichkeit, meine einzelnen Knöpfe so zu belegen, wie ich sie belegen möchte? Habe ich die Möglichkeit, die Empfindlichkeit der Steuerung einzustellen etc. pp. Oder habe ich auch zum Beispiel die Möglichkeit, mir Hilfen einzustellen, wie jetzt zum Beispiel bei Mario Kart so ein automatisches Gas geben oder so eine Steuerungshilfe. Genau, und dann ist natürlich die assistiven Technologien noch ein großer Punkt, wo wir halt, wie gesagt, bisher noch nicht so richtig reinkommen konnten, was aber jetzt bald folgt.
Und welche Art oder speziell auch welche Games selber schneiden jetzt, auch wenn es noch nicht richtig anlaufen kann, welche schneiden denn besonders gut ab?
Ich denke, dass vor allem eher ruhigere Spiele zunächst einen barrierefreieren Zugang ermöglichen, wie Dennis eben auch schon gesagt hat, einfach wo die Steuerung erstmal simpel ist, wo nicht ganz so viel auf einmal passiert, wo die Spielerinnen und Spieler vielleicht erstmal nicht so überfordert sind mit dem, was passiert. Aber wie gesagt, auch so Actionspiele wie The Last of Us 2 machen, kommen halt langsam auch schon dazu, dass sie halt vieles ermöglichen. Also das Spiel, bei dem Spiel kann man zum Beispiel von vornherein so Einstellungsblöcke wählen, sage ich jetzt mal. Also so, wo das Spiel dann direkt einiges anpasst. So puzzelartig. Im Bereich Hören oder Sehen, genau, richtig. Also so ein komplettes Setup voreingestellt. Und man halt auch wirklich super viel einstellen kann. Das ist natürlich schön zu sehen.
Das ist cool.
In den Gruppen sehr beliebt sind vor allem momentan Multiplayer-Spiele, dass sie alle zusammen spielen können.
Ja, das ist auch cool.
Das ist natürlich schöner, als wenn dann jetzt einer irgendwie alleine vorm Fernseher sitzt oder vorm PC sitzt und spielt. Ist immer schöner, wenn alle zusammen spielen können.
Dennis, du jetzt so als Head of Schirmherr von Gaming ohne Grenzen, wie machst du als Influencer auf das Thema aufmerksam?
Ja, also ich versuche durch den, also vor allen Dingen durch Twitch, durch unsere Streams am Wochenende, da Leute mit ranzuholen, dass die, also ich habe auch immer eine Cam mit an, damit die sehen, wie ich zocke, damit das auch auffällt und nicht einfach nur irgendwo in der Beschreibung steht und ja, kann man sich das vorstellen. Das wäre sonst ein bisschen unglaubwürdig.
Und dass es auch eine Normalität wird, ne?
Ja, eben. Und also, wie eben auch schon mal gesagt, kommt ja auch in der Regel auch dann fast nur positives Feedback, wo die Leute auch sagen, so, wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt, aber total genial, dass es sowas gibt. Da ist die Gaming-Community ja ganz allgemein ja relativ offen und unvoreingenommen und die feiern das eher, dass ja jede Möglichkeit, die es überhaupt gibt, um irgendjemandem irgendwas zu erleichtern, dass er zocken kann, dass denen das mega gefällt und sagen sie, jo, warum gibt es das nicht schon länger? Oder warum wusste ich da nichts von oder wie auch immer?
Inwiefern nehmen denn Spieleentwickler selber schon wirklich bewusst Rücksicht auf eben Menschen mit Behinderung in Sachen Programmierung?
Also teilweise bekommt man schon mit, dass bei den einen oder anderen Leuten schon mal eine Anfrage reinkommt, um dann entweder Feedback zu holen, wenn das dann in der Alpha oder ersten Beta ist, dass man nochmal drüber gucken kann, spielen kann, um vielleicht nochmal einen letzten Feinschliff mit reinzugeben, ob noch was programmierbar wäre, ob steuerungstechnisch oder wie auch immer. Es könnte da aber auch mehr sein. Also ich fände es schön, wenn mehr Leute in die Spieleentwicklung direkt früher mit einbezogen werden würden, weil es ja auch einfach viel einfacher ist, dann noch die ganzen Sachen zu implementieren und oft genug sind es auch nur so Kleinigkeiten, wo man sagen würde, hey, das ist ja jetzt prinzipiell kein großer Aufwand, das da noch reinzukoden, wenn man vielleicht früher dran gedacht hätte und nicht in ein fertiges Spiel dann noch versuchen, irgendwie eine Kleinigkeit reinzubringen. Es wird ja ein kleines bisschen besser, aber es ist noch Luft nach oben.
Wenn man uns jetzt gerade hört und wenn man sagt, ich habe eine Top-Idee, das zu verbessern, ich habe gesehen, man kann sich seit ein paar Tagen bei der Computerspielförderung des Bundes bewerben. Das wäre doch auch mal schön, wenn da einfach viel mehr Games, dann viel mehr Ideen reinkommen zum Thema Inklusion. Also was macht das mit euch? Weil das ist ja schon ein Fortschritt, dass man sich eben überhaupt der Computerspielförderung widmet. Und ja, dass das Thema einfach weiter nach vorne getrieben wird.
Ja, wie Dennis schon sagt, da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben und es ist natürlich immer schön zu sehen, dass da auch noch Gelder hineinfließen, um das Ganze auch noch so ein bisschen zu verbessern. Definitiv.
Ja, dass die Leute, die ja für sowas zuständig sind, das auch anerkennen, dass es mehr als einfach nur, ja, komm, hier ein bisschen Zeitvertreib und alles schön und
Ja.
gut. Eine halbe Stunde und dann geht er wieder raus vor die Tür und fertig. Sondern dass hinter dem ganzen Gaming doch mehr steckt als nur ein kurzer Zeitvertreib vielleicht.
Wie sollte sich das in Zukunft deiner Meinung nach, Saskia, entwickeln, Inklusion im Gaming?
Ich würde mir wünschen, dass Barrierefreiheit bei digitalen Spielen so eine Selbstverständlichkeit ist, dass die Spieleentwickler auf, wie Dennis eben schon gesagt hat, von vornherein einfach Menschen mit Einschränkungen mit einbeziehen, das Ganze in den Prozess mit bedenken. Und da ist noch Luft nach oben. Und ich würde mir wünschen, dass das, wie gesagt, alles ja, selbstverständlich wird.
Hat sich da was getan jetzt gerade nach der aktuellen Gamescom im August? Also gab es da irgendwie so einen neuen Aha-Effekt, dass man sagt, ah, okay, da ist was passiert.
Da muss ich gestehen, das konnte ich jetzt nicht so ganz verfolgen, weil ich selber in der Gamescom mit eigenem Streaming-Angeboten eingebunden war.
Ah, okay.
Deswegen konnte ich das jetzt nicht so nachverfolgen, was dort alles auf der Gamescom passiert ist, vorgetragen wurde. Ich habe nur mitbekommen, dass das Thema Barrierefreiheit in Digitalspielen auf jeden Fall thematisiert wurde.
Hast du da irgendwas mitbekommen, Dennis? Weil es Gamescom ist ja wirklich immer für weltweit wichtig, neue Software, neue Hardware, überhaupt neue Trends für die nächsten Jahre.
Also ich bin ehrlich, dieses Jahr habe ich auch wirklich wenig mit reingeschaut. Da ich aber auch ja leider mit Gamescom-Streams nicht so viel zu tun hatte, aber dafür mit Privatstreams. Hätte es auch gerne für die Gamescom gestreamt, so wäre es jetzt nicht, aber ja, von daher, also ich habe nicht ganz so viel mitbekommen, außer halt, wie Saskia das auch schon sagte, das Thema auf jeden Fall Barrierefreiheit mit dran kam, hat nämlich ein paar auch geschrieben, dass dann quasi wieder ein bisschen Werbung für gemacht wurde, dass das Thema nicht in Vergessenheit gerät und aber viel mehr, was genau eventuell bei noch, ja, bei neuen Spielen, was vielleicht mit reingebracht wurde oder so, das, da bin ich ehrlich, da habe ich dieses Jahr etwas geschlampt und war mit anderen Sachen etwas beschäftigter.
Aber ich finde, es ist auch nochmal was ganz anderes, wenn so eine Messe einfach komplett digital ist, als wenn man dort vor Ort ist.
Das stimmt.
Also ich kann vielleicht kurz erzählen, wir haben auch von Gaming ohne Grenzen einen Stream gehabt auf der Gamescom, also im Rahmen der Gamescom, und da haben wir Animal Crossing live quasi auf Barrieren getestet. Also wir sind dann quasi so einen kurzen Live-Test durchgegangen und haben geschaut, ja, welche Einstellungsmöglichkeiten bietet Animal Crossing und genau, und dann halt mit den Zuschauerinnen und Zuschauern interagiert, die dann auch Fragen stellen konnten. Genau.
Cool. Jetzt ist es bei dir, Dennis, so, du hast es ja auch schon öfter erwähnt, du hast einen Job, du arbeitest bei Homebrace, aber du bist als Gamer eben super aktiv. Wie sieht es denn bei dir jetzt mit der Kohle verdienen durchs Gaming aus?
Wenn sich die Chance ergeben sollte, dass ich durchs Zocken, Streamen, YouTube oder wie auch immer schön Geld verdienen könnte und das als Beruf wirklich ausüben könnte, wäre schon schön. Also keine Frage.
Aber es ist noch nicht so.
Nein.
Keine Pro-Gamer-Karriere jetzt am Start.
Jetzt heute und morgen noch nicht, nee. leider so spontan noch nicht, nee. Ja, wenn sich das ergeben sollte, irgendwie in Zukunft, wäre schon genial. Also wäre auch dann eine Überlegung, wobei man dann natürlich gucken müsste und sich sicher sein müsste, dass es auch eine Zeit lang erstmal hält.
Ja.
Nicht, dass irgendwie nur so ein kurzer Hype ist und dann, yay, erst schön und dann, ach, schade. 2 Wochen später wäre es wieder vorbei.
Schon alle Jobs gekündigt.
Ja, genau, und dann, schade, Crash. nee, aber also ein bisschen was kommt zwar schon mal rein, durch ein Abo oder eine kleine Spende. Mhm. Das wird dann aber von uns, wir sind ja insgesamt ein Dreier-Team, wie wir streamen, also Wheelie World besteht ja aus 3 Leuten, den Meso und den Uwe, da haben wir noch mit dabei und das kommt auch, das was reingeht, das bisschen geht auch dann wieder direkt in den Stream, in neue Spiele, Game Passes oder so, dass dann halt wieder direkt reinvestiert wird.
Was muss sich denn aus deiner Sicht, Saskia, verändern, damit Inklusion in Deutschland besser und fairer funktioniert?
Ich fände es auf jeden Fall schön, aber das habe ich eben auch schon gesagt, wenn Inklusion einfach selbstverständlicher wäre, wenn einfach alle Menschen zusammen alles erleben können und dass nicht nur über Inklusion gesprochen wird, sondern es auch so gelebt wird einfach. Ja.
Mhm. Und es ist ja bei uns hier, bei mir in Versprochen immer so, dass ja am Ende des Gesprächs ein Fairness Award vergeben wird. Wer würde den denn bekommen von euch, weil er Besonderes in Sachen Inklusion geleistet hat und eben mit einem guten Beispiel vorangeht?
Magst du anfangen oder?
ja, ich find das sehr schwer, vor allem wenn wir neu in dem Bereich sind. Mhm. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, würde ich ihn, glaube ich, Daniel Heinz verleihen von der Fachstelle für Jugend, Medienkultur. Das ist unser Fachbereichsleiter. Und das ist der, aus dem das Projekt entstanden ist, quasi, der die Idee für das ganze Projekt hatte, Gaming ohne Grenzen. Und ich finde, es ist ein super schönes Projekt. Ich habe ihn dann sehr unterstützt, als wir das Ganze dann weiter verfeinert haben und entwickelt haben. Aber aus ihm ist so ein bisschen die Idee entstanden. Deswegen würde ich ihm das, glaube ich, verleihen.
Und du, Dennis?
Also, wenn es ganz genau auf Inklusion und Barrierefreiheit in Games geht, ja, würde ich fast, hätte ich 2 Leute, beziehungsweise
das geht auch. Das
eine
geht
Person
auch.
Und eine Firma, sagen wir mal so. Da wüsste ich jetzt nicht genau, wer da die zündende Idee hat im Endeffekt, aber also zum einen auf jeden Fall den Fred Davison, der Mitentwickler oder derzeit Entwickler vom Quadstick. Weil das wirklich, es hat jemand gesagt, der auch so hoher Querschnitt ist wie ich, immer, es gibt keine Möglichkeit, PlayStation zu zocken. Es muss doch was geben. Und das Projekt wurde angegangen. Es haben sich im Endeffekt, ja, ein Herr hat sich dran gesetzt. Der Name fällt mir leider nicht ein, der damit angefangen hatte, aber der Fred Davidson hat es dann übernommen und macht da immer weiter, immer weiter. Ist meines Kenntnisstandes nach auch ein Mann-Projekt, der halt wirklich gesagt hat, komm, das wollen wir dir durchziehen und halt hochgelähmten Menschen auch einen Controller zu einem vernünftigen, bezahlbaren Preis irgendwie zur Verfügung stellen, dass er sich ja durchgefuchst hat und immer entwickelt hat. Und zum anderen, wie gesagt, da kann ich jetzt keinen konkreten Namen nennen, aber auf jeden Fall Xbox auch mit. Microsoft Xbox für die Entwicklung und die Überlegung mit dem Adaptive Controller, um da so eine universelle Schnittstelle zu haben, die von zumindest einer sehr, sehr, sehr großen Zielgruppe genutzt werden kann, weil es ja ziemlich individuell ist. Und sich da wirklich so Gedanken gemacht haben und gesagt haben, komm, da machen wir jetzt was ganz Universelles, Adaptives, der was einfach eine Menge Potenzial hat.
Ich danke euch beiden sehr für diesen Einblick in eure Arbeit vor allem, in deinen Gaming-Alltag auch und das Projekt Gaming ohne Grenzen. Und ich bin gespannt, was die nächsten Jahre so zeigen werden und auch die Gamescom vielleicht 2021 dazu am Start haben wird. Von mir digital, eine digitale Umarmung meinerseits an euch beide, Dennis und Saskia.
Ja,
Macht's
danke für
gut.
die Einladung.
Ja.
Ja, auf
Und
jeden
bleibt
Fall,
vor
vielen
allem
lieben
gesund.
Dank.
Ja, du
Ja,
auch.
genau,
Und wenn ihr alle bis zum Ende geblieben seid, Bock habt, weitere Folgen von Versprochen zu hören, die gibt's alle in der Podcast-App eures Vertrauens. Macht's gut.